Hey, du! Komm mal raus.
Komm mal aus deiner Höhle raus. Es läuft Platon, nicht nur bla bla.
Ihr hört Platon mit B wie Bar, gerade so eine, wie der Billy Joel es im Lied Piano Man beschreibt. Am Mikrofon und hinter der Theke sind für dich der Ralf
und Dominik. Wir servieren dir eine Stunde lang Alkoholisches, ganz in Platon-Manier mit B wie Bordeaux und Barbera d'Asti. Wir füllen das Glas mit Anekdoten von einem Demeter-Winzer, der auch schon die Hälfte von seinen Trauben einfach fortgerührt hat, und fühlen auch denen an, die sich für ein Leben ganz ohne Alkohol entschieden haben.
Heute dreht sich bei uns alles um das Thema Promille. Wir haben einen hochprozentigen Beitrag für dich hier unter der Theke. Wir sind ready zum Einschenken. Für diesen Beitrag brauchen wir ein interessantes Utensil. Das sieht so aus, Dominik. Kannst du das mal beschreiben?
Noch nie gesehen. Es hat Löcher drin, ist ein bisschen Löffel, Messer, ähnlich ein bisschen wie ein Kuchen, so eine Kuchengabel, wo man so ein Stück Kuchen
auf... Ich finde es sehr gut beschrieben. Was das genau ist, das hören wir noch ein bisschen später in dieser Sendung.
Und damit du nicht auf dem Trocknen musst sitzen, empfehlen wir dir über die Sendung verteilt passende Getränke. Stell schon mal deinen Lieblingswein kalt und mach deinen Drinkmixer parat. Alle Zutaten für Getränkebegleitung zu dieser Sendung findest du auch auf Social Media unter Platon Redaktion.
Für den ersten Drink brauchen wir Wodka, dunkler Rum, Orangensaft und Zuckersirup. Der erste Tipp ist auch mit B. Wir mixen den mal, du musst alles in einen Shaker reingeben. Und dann gut schütteln, zusammen mit Eis. Und dann kannst du in ein Glas verteilen. Der Tipp kommt von den Beastie Boys, B und B wie Plato, und heisst Brass Monkey, so wie das nächste Lied.
Merci vielmals fürs Drinkmixen, Ralf. Also der Brass Monkey schmeckt für mich so ein bisschen in der Nase nach Ananas.
Er schnüfft. Ah, ja, das ist wirklich eine gute Beschreibung.
Gell?
Hat aber keine Ananas drin, gar keinen.
Und so wie du nicht gemixt hast, ist er schon relativ stark. Also der Alkohol schmeckt man raus.
Ja, ich meine, es ist Wodka und Rum drin. Und der Rest ist Zucker und Orangensaft. Also.
Ja, schon noch stark. Ja. Ja, wenn man es gerne hat.
Schon Verhältnis, Verhältnis Alkohol zu Orangensaft ist ungefähr 1 zu 1. Ein bisschen mehr Orangensaft als Alkohol. Also von dem her, ja, recht stark, definitiv. Sagt dir die Widmark-Formel nicht etwas, Dominik?
Nein. Was ist das?
Die Widmark-Formel ist 1922 vom schwedischen Chemiker Erik Widmark entwickelt worden, um Blutalkoholkonzentration zu berechnen. Ah. Und du berechnest, wie viel Promille Massenanteil der Alkohol im Körper ist. Du nimmst die aufgenommene Masse von Alkohol in Gramm und dividierst du, also teilst die durch das Gewicht in Kilogramm multipliziert mit einem Reduktionsfaktor. Der ist bei Männern höher oder tiefer als bei Frauen? Was würdest du sagen?
Tiefer.
Ich komme zur Frage, wie es definiert.
Also das Gewicht ist höher und dann muss wahrscheinlich der Wert tiefer sein.
Nein, der Faktor ist höher. Das heisst, dass die gleiche Menge an Alkohol bei Frauen stärker wirkt. Und das hat körperliche Gründe. Frauen haben weniger Wasser im Körper als Männer, scheinbar. Das ist ein physiologischer Fakt. Und sie haben weniger von dem Enzym, das der Alkohol nachher abbaut. Und darum wirkt die gleiche Menge bei Frauen viel stärker als bei Männern. Wo wird der Alkohol abgebaut? Was meinst
du? In der Leber?
Genau, in der Leber. Der Alkohol wird vom Darm aufgenommen und geht dann direkt via Pfortader in die Leber. 95% vom Alkohol wird dort in der Leber abgebaut. Es braucht aber eine Zeit pro Stunde, werden etwa 0,1 bis 0,2 Promille abgebaut. Und der Rest, die 5%, die geht direkt ins Hirn. Und darum wird relativ schnell schon die Infoverarbeitung langsamer, weil der Alkohol wirklich direkt aufs Hirn wirkt. Und in der Leber wird der Alkohol in ein immer noch giftiges Abbauprodukt umgewandelt. Das Abbauprodukt ist verantwortlich für den Kater, den wir dann haben. Weil das ist auch noch giftig. Und dann wird weiter abgebaut und wird zu Essigsäure. Und das ist das, was wir über den Schweiß und den Atem nachher ausscheiden. Und Essigsäure ist genau der Geschmack, wo man schmeckt, wo man schnüfft, wenn jemand eine Fahne hat.
Spannend. Also Alkohol ist ein Gift. Und wie gefährlich ist denn das für einen Menschen?
Übermäßiger Alkoholkonsum kann Leber kaputt machen, was zum Tod führt, weil ohne Leber kann man nicht überleben, kann man kein Gift mehr abbauen. Das Gute ist, die Leber hat eine geniale Funktion, dass sie sich sehr gut erholt. Das heisst, gelegentliches und moderates Trinken sollte eigentlich kein Problem sein. Die Leber erholt sich wieder von dieser Anstrengung. Aber auch schon in kleineren Mengen kann Alkohol Auswirkungen auf den Körper haben. 0,2 Promille, das sind 2 Shots, Tequila oder Gin oder was auch immer du in Shots trinkst, verlangsamen die Reaktionen und erhöht die Risikobereitschaft. Und jetzt 4 Drinks, also ganze Drinks, das sind 0,5 Promille, das ist schon ein leichter Rausch, vermindert Konzentrationsfähigkeit, schlechteres Hörvermögen und dann 1,5 Liter Bier, das ist 0,8 Promille. Dort fangen die Gleichgewichtsstörungen an und der Tunnelblick kommt langsam und 2 Liter Wein, das ist jetzt viel, oder 5 Liter Bier. Das sind ungefähr 3 Promille, kann zu Bewusstlosigkeit führen bis hin zum Koma. In welchem Stadion würdest du sagen, bist du jetzt angekommen? Schon Orientierungslosigkeit, Gleichgewichtsstörung, Atemschwierigkeiten?
Also ich habe bis jetzt einen Schluck von deinem Drink getrunken.
Obwohl er stark war, würdest du sagen?
Obwohl er stark war, würde ich sagen, ich bin eher noch ein bisschen auf dem unteren Level und das, was ich am meisten spüre, ist eher noch ein bisschen Nervosität, die Sendung gut über die Bühne zu bringen.
Ja. Ich würde sagen, wir sind maximal bei 0,1 Promille. Und bei mir wahrscheinlich sogar noch ein bisschen weniger, weil ich ein bisschen mehr Masse habe als du, wo sich der Alkohol verteilen kann. Und ich habe mehr Wasser, haben wir vorher gelernt. Keine Angst, wenn du mit uns mittrinkst, draussen am Empfangsgerät, wir werden dich nicht abfüllen. Es gibt nur ab und zu passende Getränkeempfehlungen, die einen Beitrag oder einen Song komplementieren. Ich bin sicher, es gibt ein paar geeignete Worte, die wir immer wieder werden sagen, wo wir ein Trinkspiel daraus machen können. Aber für das bist du selber verantwortlich. Bevor wir mit dem Samuel in den Rapper gehen, bleiben wir noch ein bisschen an der Theke mit der Kylie Minogue und Fine Wine.
Drinking Fine Wine, das machen wir jetzt auch in dieser Blatt- und Sendung zum Thema Promille. Ralf, weil wir hier zu zweit auch nicht eine ganze Flasche Wein trinken, habe ich einen von den Heimen mitgenommen, den ich gerade noch offen hatte. Und zwar ist das ein süditalienischer Primitivo di Manduria. Ich habe uns hier schon mal 2 Gläschen eingefüllt.
Cheers, wow, Prost. Die tönen gut.
Steck mal die Nase ins Glas und sag mir, was du da schmeckst. Welche Aromen?
Bei Wein schmecke ich hauptsächlich immer Essig. Darum ist das immer so ein bisschen schwierig mit mir.
Okay.
Nüsse? Ah, ja. So Cashews irgendwie.
Also er ist, oder vielleicht von der Farbe, oder recht dunkel, kann man sicher schon mal sagen.
Ja.
Ich muss sagen, ich bin jetzt auch nicht...
Schwarze Beere.
Das ist super, das nehme ich.
Okay.
Ich bin auch nicht Expertin, aber was ich gelesen habe, was wir da rausschmecken können, ist Zimt, Nelke, schwarze Pfeffer und dunkle Waldfrüchte. Ah. Genau, aber das alles erklären kann unser Gast viel besser. Wir kommen nämlich zu dem Teil von der Sendung, wo wir einen Gast mal ganz ehrlich fragen, wie man Wein herstellt. Der Ronny Hubschmid ist Winzer am Bielersee und setzt auf Demeter. Trotz 10 Jahren Erfahrung findet er, dass er noch viel lernen kann. Das Gespräch mit ihm hat Samuel per Telefon geführt.
Platon.
Mal ehrlich.
Ronny Hubschmid, Ihre Eltern sind nicht Winzer. Sie sind auch nicht in einem Weinbaugebiet aufgewachsen. Wie hat sich das ergeben, dass Sie Winzer geworden sind?
Es war so, dass ich 2010 ein Operjahr angefangen am Genfersee. Per Zufall bin ich dort in ein Weinbau gekommen. Und am Anfang war ich in der Landwirtschaft tätig. Nachher, da die noch 15 Hektar Reben neben mir hatte, habe ich mal ein Dörfchen in die Reben schnuppern. Und so hat es eigentlich nachher gegeben, wo ich jeden Tag Mont Blanc habe gesehen habe. Von den Reben aus habe ich gewusst, den Beruf muss ich, glaube ich, lehren.
Und wie war das als Deutschschweizer im Welschen Rebberg? Hat das sprachlich gut funktioniert?
Ja, am Anfang war es sprachlich nicht so einfach gewesen. Es hat schon noch viel Missverständnis gegeben, weil ich halt mit meinem, ja, man ist auch relativ scheu am Anfang, getraut sich nicht so zu fragen. Es ist eine andere Kultur. Und es hat sicher ein halbes Jahr gebraucht, bis ich ein bisschen ankomme.
Es gibt ja sehr viele Fachbegriffe rund um Wein und wir probieren sie heute zurückhaltend zu verwenden und wenn nötig zu erklären. Vielleicht wäre die Frage wichtig jetzt am Anfang, was ist ein Winzer oder eine Winzerin überhaupt?
Ein Winzer ist quasi ein Weinbauer. Er tut den Boden bearbeiten und Trauben herstellen und tut dann eigentlich die Trauben zu Wein vinifizieren, grob gesagt, genau.
Es gibt ja auch noch Önologen. Was ist der Unterschied zu den Winzer?
Ein Önolog ist mehrheitlich im Keller. Der macht Analysen, der tut den Wein untersuchen, was er für einen pH-Wert hat, ob man etwas muss korrigieren im Wein. Das ist eher der Theoretiker und nicht so der Praktiker, würde ich jetzt behaupten. Der gibt vielleicht Hinweise, wie man im Keller arbeiten sollte, aber im Rebberg ist der eigentlich nie.
Muss man Wein in einem Keller herstellen oder ist das einfach der Name und der Ort kann auch über der Erdoberfläche sein?
Ja, also es gibt relativ viele Garagen wie Wineries in der heutigen Welt. Also, dass man einfach den Wein in einer Garage macht. Aber die Keller sind halt einfach ideal, weil die haben eine relativ konstante Temperatur zwischen 12 und 15 Grad. Dann kann er langsam reifen und reift nicht so schnell, wie wenn es warm ist.
Und ein Begriff, den wir auch noch viel gehört, jetzt im Zusammenhang mit Wein, sind Sommelier. Wo trifft man die an?
Sommelier sind vor allem in den Spitzenrestaurants, würde ich jetzt behaupten. Wenn man exklusiven Wein trinken will, zu einem feinen Essen, dort sind die Sommelier vorhanden, genau. Die tun quasi unseren Wein vermarkten, am Mann bringen oder an die Frau bringen. Ja, wir haben ein Restaurant in Biel, wo also der Chef vom Restaurant, das ist ein Weinfanatiker. Und wir machen 300 Flaschen für das Restaurant, unfiltriert, ohne Schwefel, exklusiv für sie, genau.
Was ist ein grosser Wein? Ein sehr guter Wein?
Ein grosser Wein? Ja, das ist eine schwierige Frage. Für mich ist ein grosser Wein, wenn ein Wein kann alt werden in Flaschen, wenn ein Wein spannend ist im Glas, also wenn man ihn auftut, einschenkt und er verändert sich mit der Zeit und wenn er Charakter hat, wenn er nicht einfach so belanglos der Gaumen runtergeht, sondern eben wirklich, wenn man sich nochmal daran erinnert, an einen guten Wein, einfach, ja, wenn man gute Zeit auch mit dem Wein zusammen hat und vielleicht auch noch mit guten Freunden.
Wer mehr ist, das hören wir nachher Später ja, in diesem Gespräch.
Das würde ich dann noch erwähnen.
Genau. Aber jetzt machen wir nach dem Abstecher in die Begriffswelt, gehen wir zurück noch zu der Ausbildung. Wie läuft die Ausbildung zum Winzer ab?
Winzerlehre kann man entweder in Wädenswil, in Changin, in Welschen oder in Tessin absolvieren. Das heisst, man geht 3 Jahre lang in die Berufsschule, jeweils blockweise, also 6 bis 7 Wochen pro Jahr. Dann will man in einem Internat dort. Und es ist auch so, dass man auf den Weinbaubetrieben wohnt, als Lehrling meistens. Dass man integriert ist in Familie. Und das Bestmögliche ist eigentlich, dass man jedes Jahr den Ort wechselt, dass man möglichst viel sieht in kurzer Zeit.
Und wo sind Sie da so gewesen?
Ich habe das erste Lehrjahr in Auvergne gemacht, beim Domaine de Montmolin, auf einem 50-Hektaren-Betrieb, wo man mit der Maschine gelesen hat, wo man über 1 Million Flaschen hergestellt hat. Und dann bin ich im 2. Lehrjahr am Mortensee auf Motier zum Petit Château der Familie Simonet. Das hat mir einen kleinen Einblick gegeben in die biodynamische Arbeitsweise im Rebberg und hat mir die Augen aufgetan im Weinkeller, wie man grosse Rotweine herstellen kann. Und nachher bin ich im 3. Lehrjahr noch auf Dahingen zum Weingut Weinstamm, heisst es. Das ist auch ein mittelgrosser Betrieb, das heisst etwa 10 Hektare.
Und in den Berufsschulkurs ist man auch die ganze Zeit am Wein degustieren. Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, wir haben am Adalf im Internat haben wir schon noch ab und zu eine Flasche degustiert. Ich habe einen guten Freund, der auf einem internationalen Weingut ist geboren. Da haben wir viel portugiesischen Wein probiert und dann ab und zu mal von China, einfach so ein bisschen wirklich von der weiten Welt, haben wir schon ab und zu schon ein paar Sachen probiert. Ja, weil in der Schule haben wir schon einen Degustationskurs gehabt, aber sie waren relativ bescheiden gewesen, mit uns teurem Wein auszuschenken. Von dem her haben wir das dann auch am Abend müssen nachholen.
Alkohol ist ja eine Droge und Sie als Winzer produzieren die Droge. Löst das Ihnen irgendetwas aus, wenn Sie Leute mit problematischem Alkoholkonsum sehen?
Ja, man muss einfach vorsichtig sein. Also, die Verlockung ist gross in unserem Beruf. Aber wenn man ein Umfeld hat, wo sportlich ist, ich würde sagen, bei mir ist es ein bisschen der Sport. Ich treibe sehr gerne Sport, die schauen zu mir. Dann sollte das eigentlich ironisch, also dann sollte man sich unter Kontrolle haben. Von dem her, man muss sich einfach im Griff haben bei diesem Beruf.
Und wie geht es weiter mit der Ausbildung? Wären Sie jetzt noch Önolog?
Ich denke es nicht. Das Interesse wäre schon da, Önologie zu studieren, aber da müsste ich jetzt 3 Jahre auf Changin gehen, also in Nyon ist dort die Schule, also auf Französisch. Da müsste mich, glaube ich, ein bisschen überwinden und ich bin einfach ein Mensch, der sehr gerne draußen arbeitet, mit den Hängen im Herd, etwas umgraben oder so. Und das andere würde ich mir selber aneignen, mit Probieren, mit Austausch mit anderen Freunden. Angene Winzer, ein bisschen so mit Fachliteratur, so tue ich mir eigentlich noch ein bisschen die Kellerarbeiten beibringen und halt mit den Erfahrungen von den verschiedenen Praktika, die ich gemacht habe, hat es mir relativ viel schon geholfen. Darum eher nein.
Im 2. Teil von unserem Gespräch reden wir zum einen über die Praktika, zum anderen über den Betrieb, den sie aktuell arbeiten und wir reden darüber, wieso man für einen guten Wein manchmal auch mal die Hälfte der Trauben muss während dem Wachstum wegschneiden. Zuerst lassen wir aber Musik. Ronny Hubschmidt, können Sie während der Arbeit Musik hören?
Ich höre sehr viel Musik beim Arbeiten, vor allem während dem Rebenschneiden im Winter. Dann haben wir sehr viel Zeit und man muss schon bei Sache sein, weil die Rebschere kann dem auch den Finger abholen, aber mit der Routine kann man da gut Musik hören und vor allem auch viel Podcast. Genau.
Gut, dann machen wir jetzt eine kurze Pause und lassen dazu Ihren Musikwunsch. Das ist der Beginning vom Schweizer Komponist Several Definitions. We'll be right back. Ihr hört Platon auf eurem Lieblingssender. Unser Gast heute, das ist der Ronny Hubschmid. Er ist Winzer am Bielersee. Im ersten Teil haben wir über die Lehre geredet und wie man als Deutschschweizer mit seinem Schulfranzösisch so durch die Rebberge geht. Schon in der Lehre hat man jedes Jahr einen anderen Betrieb gehabt. Aber das war für sie nicht genug gewesen. Sie sind nachher noch auf Argentinien gegangen. Wie unterscheidet sich der argentinische Betrieb zu dem, den man hier in der Schweiz kennt?
Ja, argentinischer Betrieb ist viel grösser. Also wirklich, wir haben zum Beispiel in der Schweiz produziert man so im Schnitt 50'000 Flaschen von einem Betrieb. Und in Argentinien haben wir über 1 Million Flaschen produziert. Und was auch noch ein Unterschied ist, die Rebberge gehören eigentlich nicht dem Weingut selber, sondern die gehören einzelnen Familien und man kauft dann eigentlich die Rüben ein. Und allgemein halt die ganze Situation in Argentinien ist jetzt so, finanziell ist jetzt nicht so stabil wie in der Schweiz. Also man hat auch nicht alle Rohstoffe immer vorhanden, im Weinkeller, im Rebberg. Es ist eine relative Herausforderung, dort unten einen guten Wein zu produzieren.
Und gleich der älteste Wein, der dort verkauft wird, ist uralt. Jahrgang 1977.
Das ist ein Malbec. Malbec ist eine Rebsorte, die sehr viel Tannin hat, also Gerbstoff. Und das heisst auch, dass der Wein gut altern kann. Und durch das, dass der in den Holzfässer ist gereift, hat er schon relativ viel Sauerstoff bekommen in seiner Reifenphase. Und der hat dann auch die Möglichkeit, lang zu reifen in Flaschen.
Mit Argentinien hat es auch noch nicht gelangt. Die Reise ist noch weitergegangen auf Neuseeland. Das war für sie immer ein Traum gewesen. Ist es dann auch so traumhaft gewesen, wie erwartet dort?
Ja, also Neuseeland ist ein unglaublich schönes Land. Es ist relativ ähnlich wie die Schweiz, würde ich jetzt behaupten. Dort, wo ich war, im Norden von Neuseeland, in Napier, in Hawke's Bay, sagt man dem. Das ist eigentlich so ein Toskana von Neuseeland. Das war eine sehr spezielle Erfahrung, weil ich vor allem in der Nacht gearbeitet habe. Aus Handlanger, also der Sellerhand, wie sie dort haben gesagt. Und wenn man halt 10 Tonnen Zucker an einem Wein geben muss, ist das schon ganz etwas anderes, als wenn man in der Schweiz 2-3 Kilo an einem Tank muss geben muss. Von dem her habe ich dort einfach mit grossen Mengen lernen arbeiten und in einem grossen Team und einfach mit viel Trauben überall gären, also auch viel gefahren in einem Keller. Man hat viel industriell gearbeitet, mit Fruchtaromen, die man Wein geben kann. Das hat mir nicht so gefallen, aber ich habe vor allem Positives herausgenommen, dass man in einem Team, wenn man gut miteinander redet, dass das eine super Zeit werden kann.
Mittlerweile sind Sie wieder in der Romandie oder am Übergang zu der Romandie und haben jetzt schon ein paar Jahre Erfahrung als Winzer. Hat sich in diesen Jahren seit der Lehre etwas verändert in der Romandie, in der Weinherstellung?
Ja, ich würde sagen, es sind immer wie mehr junge Winzer, die den Betrieb übernehmen von den Vätern und Müttern. Das heisst, sie haben die gleiche Laufbahn wie ich, würde ich sagen. Sehr viele sind ins Ausland, haben andere Sachen gesehen, haben im Ausland gesehen, was sie für einen Schatz haben in der Schweiz, was wir für super Böden haben. Und die Qualität des Schweizer Wein und allgemein auch in Romandie ist extrem gestiegen. Es wird unglaublich viel Bio-Wein jetzt auch produziert und biologisch dynamische, was ich sehr positiv finde. Ja, es wird auch noch viel besser werden mit den Jahren, weil die Winzer sammeln so Erfahrungen mit ihren eigenen Weinen und sie machen ihre Fehler. Von dem her denke ich, kommen wir da schon an die Weltspitze her.
Sie sind ja angestellt beim Weingut Keller am See in Ligerz am Bielersee. Aber sie machen auch noch selber Wein nebendran. Das heisst, sie besitzen selber auch noch einen Rebberg und nachher nochmal die ganze Infrastruktur.
Ja, ich habe noch einen kleinen Rebberg, den ich im Feierabend bewirtschafte. Das heisst, 1100 Quadratmeter, gibt etwa 900 Flaschen Wein, steile Terrasse in Tüschertz, wo ich alles von Hang mache. Und da habe ich jetzt schon seit 4 Jahren, wo ich biologisch bewirtschafte und seit 2 Jahren gibt es so endlich ein bisschen Wein daraus.
Und Ihre eigene Wein, da stellen Sie mit einer anderen Philosophie her als der von Ihrem Arbeitgeber. Wie kann man sich das vorstellen?
Beim Rotwein bin ich eigentlich bei meinem Arbeitgeber relativ gleicher Meinung wie er. Darum arbeite ich auch hier, weil mir gefällt die Machart extrem gut. Die ist einzigartig, würde ich sagen, hier im Bielersee, weil er schaut extrem pingelig und genau auf jedes Detail, also allgemein bei all seinen Weinen, aber insbesondere beim Pinot Noir ist mir das aufgefallen. Und dort würde ich jetzt sagen, dass sich mein Wein nicht extrem unterscheidet. Ich brauche vielleicht nicht so viel Neuholz, das heisst ein neues Barrik. Ich habe ein Barrik, das bereits belegt wurde, schon mal mit einem Wein.
Vielleicht muss man noch sagen, ein Barrik, das ist das Fass, wo der Wein dann reift.
Genau, ein Barrik ist ein 200, entweder ein Burgunder-Barrik ist 228 Liter, dann gibt es noch das Bordeaux-Form-Barrik, ist 225 Liter. Und je nachdem, ob man das Holz nimmt, das neu ist oder schon mehrmals belegt ist, gibt es mehr Gerbstoff im Wein. Also er wird stärker oder eher feiner. Und dort haben wir eine ähnliche Philosophie beim Rotwein und beim Weißwein. Habe ich eine andere Philosophie. Dort brauche ich auch Holzfässer. Einfach, ich habe das Gefühl, ein grosser Weißwein entsteht in einem Holzfass. Und ich habe so ein die Vision, dass ich am Bielensee ein bisschen den Schastler, wenn der Terre heben, wo er im Lavo ist und in Lacote, einfach, dass er noch einen besseren Ruf bekommt und dass man am Bielensee einen grossen Schastler produzieren kann.
Und die Alternative zum Holzfass, das ist eigentlich immer der Chromstahltank, oder?
Ja, es gibt Chromstahltank, dann gibt es Betontank, Keramiktank, Steinzeugtank, es gibt wirklich ganz viele verschiedene, aber so der klassische ist der Chromstahltank.
Sie haben sich entschieden, Demeter-Wein herzustellen, wie das Ihre Arbeitgeber auch macht. Demeter ist ein strenges Label als Bio und es sind fast keine Zusatzstoffe erlaubt. Das würde alles das Machen vom Wein eigentlich erleichtern. Wieso haben Sie sich für einen schweren Weg entschieden?
Ja, weil ich eigentlich so wenig wie möglich eingreifen will. Weil man sagt ja immer, in vino veritas, in Weinen liegt die Wahrheit, aber das ist eigentlich nicht so. Beim Demeter kann man das sagen. Ich will halt wirklich ein Naturprodukt verschönern, dass es dann ein Genussmittel ist und nicht irgendwie noch ein Mittel mit x E-Stoffen drin. Von dem her ist es vielleicht eine Herausforderung, aber wenn man gut arbeitet im Rebberg, dann kann man eigentlich nicht mehr falsch machen im Weinkeller.
Was kommt denn so typisch rein in einen konventionellen Wein ausser Trauben?
Ja, in einem konventionellen Wein kann man relativ viele Sachen brauchen, sei es Gelatine zum Klären vom Wein am Anfangsstadium. Nachher kann man Kupfersulfid rein tun, dass der Wein mehr Aroma entfaltet. Oder dann gibt es noch Hausblasen, dass man vom Stör Blasen braucht, auch zum Klären vom Wein. Gummi Arabicum, es gibt da x Sachen, ich weiss auch nicht mehr alle Sachen, weil ehrlich gesagt wollte ich die auch gar nicht wissen.
Von den Trauben zu den Pflanzen, also der Rebstock. In der Schweiz sind die ja kaum noch, eigentlich natürlich kann man sagen, weil die Wurzeln von denen kommen aus Amerika. Wieso ist das so?
Der Grund ist der Reblaus, der im 19. Jahrhundert nach Europa geschleppt wurde. Dann hat es eigentlich ja, fast einen Kahlschlag in Europa. Auch in der Schweiz sind unglaublich viele Reben gestorben. Wir haben früher schon nur die Fläche, die wir jetzt haben, war früher am Zürichsee, 15'000 Hektare. Heute haben wir noch genau so viel. Und nachher ist man auf die Idee gekommen, dass man eine amerikanische Wildrebe auf eine europäische Rebe pfropfen kann. Und dann ist die resistent gegen die Reblaus. Von dem her war das eigentlich eine gute Lösung gewesen.
Wir merken, die Trauben haben es schwer in der Schweiz, die müssen gut umsorgt werden. Und trotzdem rührt Ihr Betrieb die Hälfte der Trauben, die am Wachsen sind, weg. Wieso macht man das? Was bringt das?
Ja, das ist eigentlich ein rein für Qualität und für Pflanzengesundheit. Also unsere Pflanzen haben jetzt die alten Stöcke, die sind schon sehr gut im Gleichgewicht. Da muss man eigentlich nicht mehr viel rausschneiden. Bei den jüngeren Stöcken, die wollen noch viel mehr Trauben produzieren und da muss man auch ein bisschen die Stöcke bremsen, dass sie nicht zu viel Trauben produzieren, und dann tut man die halt wegnehmen. Das würde jetzt heissen, pro Ästli, wo man zwei Trauben hat, schneidet man eine weg. Und das geht halt viel konzentriertere Trauben, mit mehr Aroma, mit mehr Potenzial für einen grossen Wein. Das ist eigentlich unser Gedanke.
Und man sieht, es steckt viel Handarbeit und auch Fehlerpotenzial in so einem Wein. Wie viel kostet so eine Flasche Wein bei Ihnen?
Also es gibt eine Flasche Wein für 18 Franken bis und mit 44. Da ist ein bisschen alles dabei. Aber ich würde sagen, auch schon der Einstiegswein ist ein recht guter Wein, ein Chasselas, wo man schon sehr viel Wein bekommt im Glas.
Das heisst eben, der Wein kostet 44 Franken. Da ist sehr viel Arbeit drin, sehr viel Handarbeit, alles in der Schweiz gemacht. Für was zahlt man denn noch bei Wein, die teurer sind im Laden? Es gibt ja da, die Skala ist eigentlich offen gegen oben.
Ja, also jetzt, was auch noch häufig gibt, ist, dass man in den Läden gereifte Wein kaufen kann, also 10-jährige, 20-jährige, da zahlt man sicher die Lagerkosten. Und nachher, wenn man jetzt ein Wein in einem neuen Holzfass ausbaut, so ein Holzfass kostet 1500 Franken oder noch mehr, aber für 225 Liter Volumen, also relativ eine teure Angelegenheit, das zahlt man zum Beispiel auch mehr. Und dann ist halt auch das Marketing ein Grund. Oder die Reblage, jetzt im Burgund sind sehr teure Weingüter daheim mit bekannten Reblagen, da zahlt man schnell mal bis zu 10'000 Franken. Ja, das ist dann einfach das Renommee und etwas Historisches. So ergeben sich die Preise.
Aber Wein ist auch ein Statussymbol?
Das ist sicher auch so für viele Leute, ja, einfach, dass man ein bisschen bluffen kann, wie mit einem teuren Auto.
Wenn wir jetzt die Weinkultur schon ein bisschen hinterfragen, meine persönliche Frage an Sie, was ist besser, Glühwein oder Sangria?
Ich glaube Glühwein, immer noch. Ja, ja.
Aber selber Glühwein haben Sie noch nicht hergestellt?
Nein, ab und zu daheim für die Familie, aber so einen richtig guten Glühwein aus Biotrauben, ja, habe ich jetzt auch noch nie gehabt. Wäre eben schon eine Idee, die ich in meinem Kopf habe.
Okay. Und wenn es jetzt ein klassischer Wein soll sein, mit was würden Sie jetzt nach dem Gespräch anstoßen?
Mit einem Pinot Noir vom Bielsee.
Ronny Ubschmid, danke vielmals für das Gespräch.
Merci vielmals, Herr Schmeckler.
I lost myself on a cool, damp night. Gave myself in that misty light. Was hypnotized by strange delight. Under a lilac tree. I made wine from the lilac tree, put my heart in its recipe. It makes me see what I want to see, be what I want to be. When I think more than I want to think, do things I never should do. I drink much more than I ought to drink, because it brings me back you. Lilac wine is sweet and heady like my love. Lilac wine, I feel steady like my love. Listen to me, I cannot see clearly. Isn't that he coming to me? Where's my love?
to me. Why is everything so hazy? Isn't that he? Or am I going crazy, dear? Lilac wine, I feel I'm ready for my love. Feel I'm ready.
«Lilac Wine» von Nina Simone. Sie singt davon, wie der Wein von einem Fliederbaum ihr beim Liebeskummer Trost spendet. Sie trinkt zwar ein bisschen mehr, als sie sollte, aber der Rausch hilft ihr beim Vergessen.
Alkohol zum Genuss oder als berauschendes Mittel zum Vergessen und Spass haben, das ist weit verbreitet in unserer Gesellschaft. Das hat aber auch problematische Seiten. Laut Bundesamt für Gesundheit konsumiert jede fünfte Person in der Schweiz Alkohol missbräuchlich. Das heisst, sie trinkt regelmäßig zu viel oder zu oft. Das Bundesamt für Gesundheit schätzt zudem, dass bis zu 300'000 Personen in der Schweiz alkoholabhängig sind. Es gibt aber auch einen Trend, auf Alkohol zu verzichten. Gewisse machen das für eine bestimmte Zeit, zum Beispiel im Sober Oktober oder im Dry January. Das ist übrigens ursprünglich eine Initiative vom englischen Gesundheitsministerium und unterdessen international bekannt. Die Bestrebungen sind auch noch ausgeweitet worden, zum Beispiel unter den Schlagwörtern Mindful Drinking oder Sober Curiosity, was so viel heisst wie an einem nüchternen Leben interessiert sein. Ralf, was haltest du von diesem Konzept, phasenweise nichts zu trinken?
Ich würde sagen wenig.
Wieso?
Ja, ich finde das ein bisschen absurd. Also, wenn man sich muss beweisen, dass man kein Alkoholiker ist und darum nicht trinkt. Ich finde das einfach absurd. Du musst ja, also ich habe in meinem Leben nie das Gefühl gehabt, dass ich so viel trinke, dass ich jetzt einen Detox brauche oder eine Sober Curiosity, um mal erfahren, wie es ist, nicht betrunken zu sein. Also ich habe einfach das Gefühl, ich trinke an Anlässe oder mit, ja wirklich Anlässe wahrscheinlich oder Events. Und wenn der Event nicht stattfindet, dann trinke ich auch nicht.
Also so ein bisschen aus sozialen Gründen, wo du trinkst in dem Fall.
Ja.
Aber ich finde schon, also wenn gewisse halt dann zu viel trinken oder halt ganz viel sozial unterwegs sind, ergibt es Sinn, um vielleicht auch mal eine Phase zu haben, wo man sagt und das vielleicht dann auch FreundInnen so kommunizieren, dass man gerade nichts trinkt. Weil okay. Manchmal ist es ja auch gar nicht so einfach, irgendwie dann nicht auf ein Glas zu verzichten. Ja? Es gibt ja schon so einen sozialen Druck, hast du nicht das Gefühl?
Ja, also wenn ich nicht will trinken, dann trinke ich nicht.
Es gibt ja auch Menschen, die sich entschieden haben, ganz auf Alkohol zu verzichten. Manchmal aus persönlicher Überzeugung, weil es jemand nicht gern hat, oder aus religiösen oder gesundheitlichen Gründen. Diese Menschen wollen wir von unserer Getränkeempfehlung für diese Sendung natürlich nicht ganz ausschliessen. Darum habe ich für dich, Ralf, hier einen Mocktail zusammengestellt.
Yes.
Wenn wir hier auch noch.
Wir klinken mal und schauen, wie es tönt.
Ja, ein bisschen weniger als beim Weinglas, aber das war zu erwarten. Magst du mal einen Schluck nehmen und mir sagen, was du das Gefühl hast, was ich da reingemixt habe?
Ich habe das Gefühl, es ist irgendwie so etwas wie Quitte. Mhm. Also es ist recht bitter. Ich habe das Gefühl, es ist nicht Zitrone. Ich sehe, es hat einen Orangenschnitz drin. Also das ist sicher mal drin, habe ich recht.
Das ist einfach für schön ausgesehen. Es hat einen Orangenschnitz drin, aber sonst hat es keine Orangenkomponente im Drink.
Okay. Quitten war aber auch nicht richtig.
Also aber bei einer Frucht bist du richtig, es sind tatsächlich nur zwei. Was könnte es bitterer sein?
Ah, Grapefruit. Jetzt. Ja, nein, das ist nicht Grapefruit.
Es ist ein Tonic-Sirup. Aber man kann natürlich auch ein Tonic-Wasser nehmen. Mhm. Und die Frucht, die du gemeint hast, ist Quitte, ist auch etwas, wo an einem Baum wächst, ist Äpfelsaft.
Okay.
Genau.
Äpfelsaft plus Tonic gibt Grapefruit-Geschmack.
Also Äpfelschorle ist es, dass noch so etwas Spritziges ist, genau.
Etwas Spritziges.
Der Mocktail passt übrigens auch hervorragend zu Rhabarberkuchen. Das ist zwar jetzt nicht Saison, aber um so einen Kuchen und um ein paar von der Barbara geht es in unserem nächsten Song. Das ist Bodo Wattke und Marti Fischer mit dem Rhabarber Barbara Barbaren Bande-Song.
So hat gewählt hat.
Es war einmal in einem kleinen Städtchen, da lebte ein Mädchen namens Barbara. Und diese Barbara war im ganzen Land für ihren abartig guten Rhabarberkuchen bekannt. Ja, man konnte sagen, dass Barbaras Rhabarberkuchen ohne Wenn und Aber gar eine geradezu magische Erfahrung war. Abracadabra. Ja, dieser Kuchen war geradezu bombastisch und die Nachfrage danach erstarkte drastisch. Barbara eröffnete noch im selben Jahr eine Bar und nannte sie Barbaras Rhabarberbar. In der Stadt gab es auch ein paar Barbaren, die hatten von Barbaras Rhabarberbar erfahren. Und da sie fortan jeden Tag bei Barbara waren, nannte man sie bald die Rhabarberbarbaren. In den Folgejahren ließen die Barbaren nach und nach ihr barbarisches Gebaren fahren. Sie waren, behauptete Barbara, fast noch sympathischer als Barbapapa. Aber die Barbaren waren stark behaart und hatten alle einen struppigen Barbarenbart. Gar nicht apart. Daraufhin schickte Barbara ihre Barbarenfreunde zum Barbarenbartbarbier. Der frisierte den Barbaren sogar den ganzen Kopf in seinem Barbarenbartbarbier-Barbershop. Er war zwar ein fürchterlicher Laberkopf, aber der Bart war danach total tipptopp. Manchmal laden die Barbaren ihren Bartbarbier fein nach getaner Arbeit noch in die Rhabarberbar ein. Da trinken sie dann gemeinsam an der Bar noch ein Bier, die Rhabarberbarbaren und der Bartbarbier. Und essen dazu bar jeder Barbarei ein Stück Rhabarberkuchen. Oder zwei. Ja, da wären sogar ganz harte Männer aber. Und das alles dank Barbaras Rhabarber. Drei Barbaren und der Bartbarbier saßen eines Abends in der Bar bei einem Bier. Da kam die Polizei, ja, wo wart denn ihr? Drei Barbaren und der Bartbarbier.
Du lass ich Platon.
Auf Rabe, Rasa oder Kanal K. Mit deinen beiden Barkeepern, Ralf und Domi. Und jetzt sind wir beim hochprozentigen angekommen. Jetzt finden wir raus, für was das lustige Utensil ist, das wir am Anfang besprochen haben. Den sozusagen Löffel mit den Löchern drin. Wir nehmen hier mal ein Glas, tun den Löffel drauf, Zucker, Würfel drauf und jetzt, Dominik, Absinthe drüber leeren. Und das Beste ist...
Damit es brennt.
Genau, damit der Zucker brennt. Anzünden müssen wir es jetzt nämlich. Es sieht super herzig aus. Also es hat jetzt da gerade ein bisschen viel Licht. Vielleicht machen wir es nachher nochmal ein bisschen mit weniger. Und wenn du fertig bist, hast du dein Glas? Oder habe ich das gegeben?
Da ist es.
Okay. Und zum Schluss noch ein bisschen Wasser drüber. Was passiert, wenn du das Wasser drüber leerst?
Es dampft. Es wird milchig.
Genau, es wird milchig. Und am besten probieren wir jetzt den gerade.
Und anstoßen.
Tönt ein bisschen besser als das letzte
Glas. Zweitbeste Dumm.
Zweitbeste.
Nach dem Weinglas. Anis. Das schmeckt nach Anis.
Hast du nicht gern?
Nein.
Nee, ich finde Absinthe so gut. Ich glaube, es ist, weil es halt viel Zucker drin hat.
Süße Getränke. Nein, das ist jetzt gar nicht meins. Ich habe einfach nicht gerne Anis.
In bestimmten Bars kommst du dann so Absinthe, sagt man denn echt, Brunnen über, wo so mehrere, du hast wie so einen grossen, sind einmal noch schön und sie haben mehrere Wasserhähne, also ganz viele Grani, wo kannst du das Absinthe-Glas drunter stellen, mit dem anzünden Zucker noch aufschrauben, dass das Wasser rauskommt und es ablöscht. Also es, die Utensilien, die du brauchst, um den Alkohol zu machen, sind wirklich magisch, sozusagen. Wie genau die Geschichte vom Absinthe aussieht, vor allem in der Schweiz, das hören wir jetzt im Beitrag von Evelyn.
1905 bringt der Rebbergarbeiter Jean Lanfray aus der Wattländer Gemeinde Gomini in einem Wutanfall seine schwangere Frau und seine beiden kleinen Töchter um. Der Jean Lanfray ist Alkoholiker und trinkt jeden Tag 5 Liter Wein. In ganz Europa wird der Mordfall in den Medien heiß diskutiert. Und man ist zum Schluss gekommen, Schuld an diesem Mordrausch ist nicht der Wein, sondern die 2 zusätzlichen Gläser Absinthe, die der Lanfray in dieser verhängnisvollen Nacht getrunken hat. Der grausige Mord versetzt der grünen Fee in der Schweiz den Todesstoß. Den Behörden und der Kirche ist der Absinthe schon lange Dorn im Auge. Sie starten eine grossflächige Antikampagne, wo 1910 per Volksinitiative das Absinthe-Verbot in der Schweizer Verfassung verankert. Angefangen hat die Geschichte von der Grünen Fee aber schon 120 Jahre vorher, im Neuenburger Jura im Dorf Gouvet im Val de Travers. Dort hat der Schnapsbrenner Abraham-Louis Bernou 1794 eine ganz besondere Kräuterkomposition in sein Rezeptbuch geschrieben. die Rezeptur vom ersten Absinthe. Als Tonikum gegen Magenbeschwerden denkt, besteht der Absinthe hauptsächlich aus Wermut, Anis und Fenchel. 1805 eröffnet im Pernu sein Schwiegersohn, der Franzose Henri-Louis Pernod, einen an der Grenze im französischen Pontalier, eine grosse Destillerie. Jung und geschäftstüchtig macht er sein Absinthe als Wundertonikum gegen jegliche Beschwerden der expansionsfreudigen französischen Armee schmackhaft. Seine Strategie geht auf. Die französische Armee, die gerade dran ist, Algerien zu kolonialisieren, bestellt Absinthe in rauen Mengen. 1830 kriegt jeder Soldat, der nach Nordafrika geschickt wird, zum Desinfizieren vom Wasser, eine Ration Absinthe mit. Und weil den Soldaten der Absinthe so gut schmeckt, wollen sie ihn auch daheim weiter trinken. Bald fließt die grüne Fee in den französischen Bars, zu oben am 7. während der grünen Stunde, der sogenannte Heurwert, literweise durch bürgerliche und Arbeiterkehle. Und auch die Frauen finden Gefallen an der grünen Fee. Eifersüchtig beobachtet die französische Weinindustrie den Aufstieg vom Absinthe und fängt schon bald an, den Absinthe zu bekämpfen. Machtlos mit Winzer zuschauen, wie der Mehltau und der Reblaus ihre Ernte zerstören. Der Wein wird so teuer, dass die Leute bereitwillig auf einen billigen Absinthe ausweichen. Das Bürgertum findet der Absinthe exotisch, für die Arbeiter ist er erschwinglich und die Pariser Künstlerelite torkelt geschlossen, beflügelt von der grünen Fee durchs Fin de Siècle. Die beflügelnde Wirkung kommt vom Wermut, einem der Hauptbestandteile des Absinthe. Im Wermutskraut ist das Molekül Thujon enthalten. Hochdosiert verursacht Thujon epileptische Anfälle und Halluzinationen. Der holländische Maler Vincent van Gogh schneidet sich im Absinthe-Rausch sogar ein Ohr ab. Bald kriegt der Absinthe einen zweifelhaften Ruf. Er steht für die Bohème und künstlerische Inspiration, aber auch für Wahnsinn, Mord und Selbstmord. Verheerende Folgen auf die Gesundheit hat er mit Wermut versetzte Industriealkohol, der mit einem Alkoholgehalt von 45 bis 80 Volumenprozent in den billigen Spelunken als Absinthe aufgetischt wird. Mediziner stufen der sogenannte Absinthismus sogar noch gravierender ein als der gängige Alkoholismus.
Absinthe macht verrückt und kriminell, führt zu Epilepsie und Tuberkulose und tötet jedes Jahr Tausende von Franzosen. Er macht aus dem Mann ein wildes Tier, aus der Frau eine Märtyrerin, aus dem Kind eine Missgeburt. Er zerstört und ruiniert Familien und bedroht die Zukunft des Landes.
Tönt's in der Antikampagne von Staat, Kirchen und Weinlobby, wo der grüne Fee mit dem Verbot 1915 auch in Frankreich offiziell den Garaus machen. Daheim im Val de Travers steigt sie zur Nacht in den stillen Gässchen von den abgelegenen Dörfern weiter unbeirrt aus den Destillierkölben und versprüht ihren mystischen Charme. Hinter verschlossenen Türen brennt in etwa 60 versteckten Brennereien eine verschworene Gemeinschaft fast 100 Jahre lang plus minus 10'000 Liter Absinthe im Jahr. Die Obrigkeit, die heimlich der grünen Fee zugeneigt ist, drückt meistens beide Augen zu. 1960 fragt die Königin von der Schwarzbrennerei Bert Zurbuchen der Richter nach einem Schauprozess nur lapidar, ob sie den 3'000 Franken Buß gerade zahlen soll oder erst, wenn er die nächste Flasche käme holen. Und streicht ihr Haus aus Protest Absinthe-Grün. Der Mythos um die grüne Fee lebt weiter. Die stark halluzinogene, schädliche Wirkung, die man im Absinthe Anfang 20. Jahrhunderts zugeschrieben hat, die ist aber mittlerweile widerlegt. Der Thujon-Gehalt, der hochdosiert halluzinogen wirkt, ist im Absinthe viel zu gering. Es war schlicht der minderwertige Alkohol und der übermäßige Konsum, der die Leute krank gemacht und ins Elend gestürzt hat. 2005, 100 Jahre nach dem grausigen Mord im Waadtland, der zum Verbot vom Absinthe in der Schweiz geführt hat, hebt der Schweizer Staat das Absinthe-Verbot offiziell auf. Die grüne Fee blinzelt nur träge und steigt mit einem unbestimmten Lächeln aus dem Glas.
Out for some milk 3 days ago. could show them what I've seen, I'd have to take you down below, where insects run the show.
Das ist Kasabian mit La Fée Verte, die grüne Fee, die den Sinn vernebelt. Der Ralf und ich sind zwar noch bei Sinnen, aber unsere Gläser sind langsam leer, die Köpfe voll und wir sind am Schluss dieser Stunde angekommen.
Wir danken ganz herzlich Samuel Schwegler und Evelyn Beguin, für was sie zu dieser Sendung beitragen haben.
Falls du die Getränkeempfehlung von dieser Sendung ein bisschen zu ernst genommen hast und einen Teil der Sendung verpasst hast, kannst du die nachhören auf platon.ch oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Die Getränkeliste aus dieser Sendung findest du auch auf Social Media.
Die nächste Sendung ist am Donnerstag, am 8.2. oder in der Wiederholung am 2. März, am 4. auf Rasa und am 6. auf Kanal K. Wir machen jetzt die letzte Runde. Du kannst selber wählen, was du dazu willst, trinken. Whisky, Wodka oder ein Lager oder vielleicht sogar ein Cider.
Bedient an der Bar und am Mikrofon haben euch Dominik Bitschnell.
Ich bin Ralf gsi und das ist Chumbawamba mit Tap Tampin.
I get knocked down, but I get up again. Yeah.